bei den Sammlern, da glaube ich, wird es eine Änderung geben. Es gibt diesen Typ Sammler, der Künstler über Jahre hinweg begleitet aus einer persönlichen Verbindung. Den sehe ich bei der jüngeren Generation weniger. Da wird eher aus anderen Aspekten Lifestyle, Community gesammelt.
Ich finde es ganz faszinierend, bei unseren Kindern zu beobachten, wie wenig denen eigentlich die physische Tatsache etwas bedeutet gegenüber der digitalen Tatsache. Und das nehme ich auch bei asiatischen Sammlern wahr zum Teil, dass sie gar nicht mehr unbedingt die physische Präsenz eines Kunstwerkes brauchen, um sich daran zu erfreuen.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast Pascal Decker und Berthold Schmidt-Thome von der Kanzlei DTB in Berlin. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke dir, Johann.
Alles richtig.
Alles richtig.
Super. Ihr seid beide Rechtsanwälte,
ja.
Richtig?
Mhm. Ja. Er ist auch noch Kunsthistoriker.
Und Steuerberater? Nein.
Nein, aber tatsächlich spielt Steuerrecht eine große Rolle bei unserer Beratung. Das heißt, in den Detailbereichen, die uns betreffen, kennen wir uns aus, aber wir machen keine allgemeine Steuerberatung.
Aber holt dann die richtigen Profis dazu,
wir,
ne?
Wir holen Profis dazu und wir arbeiten sehr, sehr oft mit Steuerberatern der Mandanten zusammen, die oft ganz froh sind, zum Beispiel im Gemeinnützigkeitsrecht, wo sich sehr viele Steuerberater überhaupt nicht auskennen, dass wir mit unserer Erfahrung da mit denen zusammenarbeiten und mit speziellen kunstrechtlichen Steuertatbeständen. Zum Beispiel beim Vererben von Kunst, beim Verschenken von Kunst oder bei der Strukturierung.
Von Stiftungen auch, ne?
Von Stiftungen, von Nachlässen, auch allgemein. Also Erbschaftssteuern bearbeiten wir auch, Bewertungsfragen und dergleichen, aber sehr oft in Kooperation.
Genau, darüber wollen wir sprechen, über Kunstrecht. Kunstrecht als Begriff der Juristerei gibt es natürlich eigentlich nicht, oder?
Ja, das gibt es inzwischen schon, aber was du, glaube ich, meinst, und das ist völlig richtig, es ist eine sogenannte Querschnittsdisziplin. Das heißt, in das Kunstrecht spielen ganz unterschiedliche rechtliche Fragestellungen mit rein. Also sehr viel Zivilrecht, es geht sehr viel um Verträge, es geht sehr viel auch um mündliche Verträge, das ist ja das Typische am Kunstmarkt. Es gibt Restitutionsfälle, das ist gerade in Deutschland sehr wichtig mit der doch sehr belasteten Vergangenheit auch jüdischer Sammlerinnen und Sammler. Es gibt dann die
Und im Sozialismus auch, oder?
Im Sozialismus auch, beides. Ja, da gibt es sehr viel aufzuräumen. Der Sozialismus wird gerade noch stärker nach vorne geschoben, aber beides ist nach wie vor zahlreiche ungelöste Fälle.
Ja.
Dann die Beziehung natürlich zwischen Sammlern und Galeristen, zwischen öffentlichen Häusern und Sammlern bei Ausstellungen. Dann, was Berthold schon erwähnt hat, ist bei uns sehr stark die Nachlassgestaltung oder Vorlassgestaltung von Künstlerinnen, von Galeristen, von Sammlern. Ist also ein buntes Spektrum.
Urheberrecht auch?
Urheberrecht war ursprünglich das, womit ich eigentlich mich der Sache angenähert habe. Mhm. Das war so der erste Kontakt für mich mit diesem Bereich der Kreativen.
Und bei mir war es ähnlich tatsächlich. Meine ersten großen Fälle waren Urheberrechtsfälle. Das sind auch die, an die die Menschen oft zuerst denken, wenn sie vom Kunstrecht hören. Mhm. Tatsächlich hat in unserer Praxis die Rechtsgestaltung, also Vertragsberatung, Begleitung, einen größeren Stellenwert inzwischen.
Also ich glaube, was dies zusammenhält, wenn man es auf einen Nenner bringen möchte, ist, dass wir uns als Kanzlei verstehen, und das war quasi das Gründungsversprechen oder der Ausgangspunkt der Überlegung, die Kanzlei zu gründen, dass wir gesagt haben, wir möchten eine Kanzlei haben, die sich mit dem Kunstmarkt auskennt und alle mit dem Kunstmarkt verbundenen, dort relevanten Fragen beantworten kann, und zwar auf eine Art und Weise, die dem Kunstmarkt angemessen ist. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wir streiten uns relativ wenig vor Gericht.
Mhm.
Ja, weil es einfach nicht der Größe dieses Marktes und der Tatsache angemessen ist, dass die Player auf diesem Markt sich alle irgendwie untereinander kennen, dass man dort häufig sich wieder begegnet und dass es deswegen häufig sehr sinnvoll ist, Lösungen jenseits einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu suchen.
Das ändert ja nichts an der Qualität des Streits dann, oder?
Also das geht jetzt fast eher ins Rechtsphilosophische, aber man kann generell immer die Frage stellen, inwieweit sich gerichtliche Streitigkeiten überhaupt lohnen.
Das stimmt, ja.
Ja, also weil in der Regel ist meine Erfahrung, und ich glaube, das liegt nicht daran, dass ich jetzt ein ausgesprochen schlechter Litigation-Lawyer bin, aber häufig steht das nicht im richtigen Verhältnis zueinander. Die Kosten, die damit verbunden sind, der zeitliche Aufwand, der damit verbunden ist und das dann erzielte Ergebnis, da kommt man häufig, wenn man da einen Schlussstrich drunter zieht, zu einer negativen
Zahl. Und die Formfragen, um die es dann oft geht, ne? Ob das wurde jetzt der Gerichtsstand ist oder Schriftformerfordernis oder
was. Es kann an Dingen scheitern, die einfach sehr unberechenbar sind.
Ja, ja.
Inklusive natürlich einer absoluten, sagen wir wiederum, Branchenunkenntnis der Richterin oder des Richters, der damit befasst ist. Das ist auch ein wichtiges Thema. Ja, also wir haben nicht umsonst Spezialkammern für Urheberrechtsstreitigkeiten, wenn man mit solchen Spezialkammern versucht, eine Sonderkompetenz für einen bestimmten Bereich zu etablieren. Mhm. Es gibt aber keine Spezialkammern für Kunstrecht. Es gibt Arbitration Courts, die man geschaffen hat, um dem Rechnung zu tragen. Da können die Parteien sich selber darauf verständigen, hinzugehen. Das ist so damit keine hoheitliche Gerichtsbarkeit, sondern eine, die vertraglich miteinander vereinbart wird. Das hat sicherlich einen bestimmten Sinn. Ist aber auch sehr teuer.
Aber das Interessante ist, es geht ja auch nicht immer nur, normalerweise geht es eigentlich immer um Geld. Aber bei der Kunst geht es, glaube ich, oft natürlich auch um Geld. Also bei Kunststreitigkeiten, aber ich denke jetzt zum Beispiel an diesen Fall von der Giraffe bei der Documenta, der ja total verrückt war. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Ich glaube, ihr wart auch nicht involviert, ne? Oder?
Der Giraffenfall war nicht unser Fall,
ne? Nee, aber trotzdem so als Beispiel, ne? Ja. Da hatte, glaube ich, die Aisha Erkmann geklagt auf die Giraffe, die aus dem Gaza Zoo kam. Genau. Man hätte ihre Idee geklaut.
Ja.
Und dann ist die Frage, kann man, weil das sind jetzt
Ideen beides, kann man nicht schützen.
Ideen kann man nicht schützen, aber interessant ist ja weder Friedel noch Erkmann, zumindest sozusagen aus, also damit, das will ich jetzt überhaupt nicht werten, sind jetzt aber monetär, spielen jetzt wirtschaftlich nicht so eine große Rolle. Und da geht's ja dann eben, normalerweise würde ja jeder...
Ums Prinzip.
Ums Prinzip, ne? Und das Interessante, was du gerade schon erwähnt hast, verrückterweise ist ja der Kunstmarkt, auch wenn er relativ, wenn er klein ist, ja, also der gesamte globale Kunstmarkt hat ja weniger Umsatz als FedEx.
So ist es.
Ja, geht's ja dann doch im Otto-Normal-Verhältnis, sage ich mal, doch um nicht unerhebliche Summen, die alle... Es sind zwar doch Verträge, aber mündliche Verträge sind, weil das Verrückte ist ja, die meisten Galerien arbeiten mit Künstlern ohne schriftliche Vereinbarung. So ist es. Also vielleicht gibt es Kommissionsvereinbarungen, aber keine schriftliche Vereinbarung, die die Zusammenarbeit regelt. Woran liegt denn das?
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, weil man ja in anderen Kreativbranchen das durchaus anders erlebt. Ja, also ein Plattenproduktionsvertrag ist eine Selbstverständlichkeit. Bands werden nicht mit einem großen Verlag zusammenarbeiten ohne einen entsprechenden Rahmenvertrag. Da ist es absolut, Filmproduktion ist absolut üblich, dass man da entsprechende Vertragswerke hat, dass man branchenübliche Vereinbarungen trifft. Kunstmarkt ist das nicht so, da hast du völlig recht. Vielleicht ein bisschen stärker im angloamerikanischen Bereich, würde ich sagen. Das ist historisch gewachsen, das ist noch keine Antwort, warum das so ist, aber es ist halt schon immer so gewesen. Ich glaube...
Der Kunsthistoriker kennt die Antwort?
Ja, der kennt die Antwort nicht, aber also ein wichtiger Unterschied, gerade zu den von Pascal angesprochenen Plattenverträgen beispielsweise, ist, dass der Kunstmarkt im Bereich bildende Kunst sehr, sehr stark von persönlichen Beziehungen geprägt ist. Also Galeristen und Künstler oder Künstlerinnen, die haben ein persönliches Verhältnis, auf der beruht sehr oft die Zusammenarbeit, die beruht auf darauf, dass der Galerist, die Galeristin das Werk schätzt und die Person schätzt und auf der Grundlage entwickelt sich oft eine Zusammenarbeit und nicht so sehr auf der Grundlage, dass man die Rechte auswerten möchte beispielsweise. Und diese Art des Entstehens der Zusammenarbeit bedingt dann auch die Form, nämlich dass man das zum Beispiel erstmal miteinander ausprobiert bei einer Ausstellung und dann noch nicht genau weiß, wo es hinläuft und daraus entwickeln sich Zusammenarbeiten. Und das im Nachhinein dann in ein schriftliches Vertragswerk zu fassen, erscheint, solange es gut läuft, in der Regel überflüssig oder zu kompliziert und die Fälle vorauszudenken. Sehr oft erleben wir das dann im Nachhinein, dass also insbesondere Galeristen sagen, da hätte ich mal lieber einen schriftlichen Vertrag gehabt, weil die Rechtslage für Galeristen schwierig ist, wenn ein Künstler weg will, nach der gängigen Rechtsprechung. Aber daran denken sehr wenige nicht zu beginnen, sondern da geht es erstmal darum, Vertrauen aufzubauen.
Man traut sich dann irgendwann nicht mehr ran. Und das ist der klassische Fall. Das kann ja auch jahrzehntelang gut gehen. Wenn man sich die Galerie Werner anschaut, die hat ja über Jahrzehnte einfach sehr stabile Beziehungen mit ihren Künstlern gehabt. Und da spielt das ja mit rein, was Berthold beschreibt, dass die einfach so eine Art sich gegenseitig ja die Existenz auch mitgesichert haben. Also Werner hat viele Künstler groß gemacht. Und die Künstlerin wiederum haben dann die Galerie Werner groß gemacht. Und das war so ein Verhältnis, was einfach so dicht war, dass man da gesagt hat, da braucht, nehme ich an, braucht man vielleicht keinen Vertrag. Und so hat sich das so
perpetuiert. Ja, und dann hat es geknallt, ne?
Ja, dann knallt das eben.
Also, weil die Künstler hören das natürlich nicht gerne, dass jemand anders sie groß gemacht hat.
Ja.
Das ist ja interessant, dass das dann irgendwann, es war sozusagen die absolute symbiotische Verbindung. Und Werner hatte dann auch nicht unerheblich Einfluss auf welche Bilder gemalt werden und welche politische Richtung die gehen und so weiter. Und dann aber irgendwann wurde es sozusagen, duldet jeder Meister keinen weiteren neben sich, selbstverständlicherweise.
Ja, es sind immer sehr große Egos im Spiel.
Ja, aber ich finde das sehr interessant, während wir drüber reden. Ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum es so schwierige Nachfolgemöglichkeiten gibt. Ja, wenn ich jetzt über meinen Buchvertrag oder auch Filmrechte, die ich sozusagen in so einer Put-Option abgegeben habe, mit irgendwie Netflix oder auch mit Ullstein, da gibt's Lektoren, mit denen hat man eine Verbindung, intensiver, weniger intensiv. Aber das sind Unternehmen, wo man ja auch zum Teil nicht so viel gemein hat. Wenn ich an Universal denke, die haben irgendwie Ghetto-Rap und Country-Music.
Und Klassik.
Und Klassik und machen aber natürlich selbstverständlich separate Weihnachtsfeiern für die unterschiedlichen Divisionen. Aber das Interessante ist, man sieht, man kennt ja sehr häufig, jetzt ist gerade Marion Goodman gestorben, da bin ich sehr gespannt. Mhm. Da hat ja der Philipp Kaiser, der meinem Vater gefolgt ist im Museum Ludwig als Direktor, führt die Galerie weiter. Wie das funktionieren wird, weil es gibt wenig Beispiele im Kunstmarkt, dass, weiß ich nicht, so wie andere mittelständische Unternehmen in die nächste Generation oder auch an Dritte veräußert wurden. Und das ist auch etwas, was ihr begleitet, habe ich richtig verstanden, ne?
Ja, das ist richtig so. Und das ist der gleiche Aspekt, die persönliche Beziehung, die langjährig aufgebaute, die bricht dann weg. Also wenn sich Galerist und Künstler nicht zu Lebzeiten verstreiten, sondern gemeinsam bis zum Ende gehen, dann verstirbt einer von beiden irgendwann und damit fällt ein Part dieser engen persönlichen Beziehung, die manchmal ja symbiotisch ist, weg. Und mit den Erben lässt sich das in der Regel nicht einfach fortsetzen. Und das erleben wir tatsächlich. Aber
was muss es denn geben? Weil eigentlich ist doch auch die Frage, was soll denn eine Galerie leisten? Die ist ja auch in heutigen Zeiten vielleicht immer weniger. Als ich angefangen habe, 2002, war die Hauptfunktion der Galerie, den Zugang auch, also das Bekanntmachen, also das sozusagen öffentlich vermitteln, strategisch beraten und das Präsentieren auf Messen und den Zugang zum Markt. Und das hat sich ja durch viele Kategorien wahnsinnig verändert. So Social Media, Selbstvermarktung der Künstler, ist sozusagen die Funktion der Galerie nicht mehr so stark, wie sie vielleicht mal war. Es muss ja gar nicht so eine intensive persönliche Verbindung da sein.
Ja, es gibt da sicherlich eine größere Vielfalt als früher. Aber ich glaube, das klassische Galeriebild gibt's durchaus nach wie vor, also das, was du beschrieben hast, das wird ja durchaus von den Galerien nach wie vor angeboten und wird auch nachgefragt. Nicht jedem Künstler ist es auch gegeben, sich auf den Social Media selber zu vermarkten. Manche machen das genial, die brauchen dann keine Galerie. Andere sind vielleicht auch gar nicht so daran interessiert, als Selbstvermarktungsmaschine unterwegs zu sein und sehen das nicht als den Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit. Für die bleibt das nach wie vor interessant. Ich glaube aber, dass du eben einen Punkt angesprochen hast, auf den ich nochmal kurz zurückkommen möchte. Die Unternehmensnachfolge bei Galerien ist natürlich nicht nur wegen der Veränderung des Geschäftsmodells, das hast du in jedem Bereich. Meine Kanzlei ist heute eine völlig andere als 2004. Man muss immer wieder sich an den Markt anpassen. Nicht nur deswegen ist sie kompliziert, sondern sie ist kompliziert wegen der fehlenden vertraglichen Beziehungen. Und das ist das, was Berthold gerade angesprochen hat. Das wird dann insbesondere interessant, wenn du einen Künstler oder eine Künstlerin über den Tod hinaus vertreten möchtest, weil dann häufig mit den Rechtsnachfolgern, also den Erben, darüber Klarheit erzielt werden muss, welche Rechte nimmt eigentlich die Galerie wahr, welche liegen bei den Erben, wie geht man mit dem Oeuvre, also mit dem Nachlass des Künstlers auf dem Markt um, erzielt man da eine ähnliche Absicht, wie man den positionieren soll, etc. Also die Fragestellungen sind bei mündlichen Verträgen einfach deswegen komplizierter, weil sie häufig unklar sind und weil dann typischerweise beide Seiten unterschiedliche Auffassungen darüber haben.
Aber das heißt quasi, der Bedarf eurer Mandanten, in erster Linie Künstler, hat euch dazu gebracht, dass ihr dann jetzt stärker wurdet im Stiftungsrecht, wie das zu strukturieren ist, dass der Wille möglichst identisch der Künstlerin, des Künstlers dann auch zukünftig weiter verfolgt wird?
Das sollte ein Schwerpunkt, ne?
Im Bereich der Künstlervertretung auf jeden Fall. Das Stiftungsrecht hatte sich schon ein bisschen vorher entwickelt, aufgrund der Sammlerberatung, weil auch da natürlich der Wunsch nach Verstetigung sehr häufig ist. Und bei Sammlungen ist genau das Gleiche. Wenn die unstrukturiert in eine Erbmasse fallen, dann sind sie potenziell gefährdet. Viele Stifter wollen das nicht und das hat
gefährdet, weil sie veräußert werden müssen,
weil sie veräußert werden, um
die Erbschaftssteuer zu bedienen.
Zum Beispiel, oder weil die Erben sich nicht über eine Aufteilung einigen können oder überhaupt nicht so richtig darüber einigen können, was sie eigentlich machen wollen oder kein Interesse haben. Genau so. Das war der erste Anknüpfungspunkt für uns als Kanzlei, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ist aber was sich auf die Künstlernachfolge übertragen lässt. Denn wir haben eben dort tatsächlich sehr häufig schwierige oder unklare Familienverhältnisse mit mehreren potenziellen Erben, oft aus verschiedenen Beziehungen, sehr, sehr häufig spätere Lebensgefährten. Das
Künstler-Klischee bedient.
Ja, es ist ein Klischee, aber sehr oft finden sich zumindest Teile davon eben in der Wirklichkeit auch wieder.
Unser Vater hat auch immer wieder so Andeutungen gemacht, hat sich aber nicht als war
herausgestellt, hat sich noch niemand gefunden, ja.
Genau. Naja, die Lebensgefährtin, die müssen ja gar nicht unbedingt, also wenn wir jetzt mal von dem Künstler ausgehen mit der jüngeren Lebensgefährtin als Klischee, ja, dann muss es gar nicht unbedingt Kinder geben aus dieser Beziehung oder Kinder aus sonstigen unbekannte Kinder aus Beziehungen, sondern es reicht ja einfach, wenn es früher schon erwachsene Kinder gibt und dann sind plötzlich gemeinsam erbberechtigt Kinder aus einer frühen Beziehung des Künstlers und eine Lebensgefährtin. Die müssen sich erstmal verständigen.
Klar, und oft gibt es ein Werk und nicht unbedingt ein Unternehmen, was geführt werden muss, sondern ein Werk, was verwaltet werden muss. Ne?
Ja, ja. Und das Wort des Horrors ist halt Erbengemeinschaft.
Ja.
Mit der Erbengemeinschaft kannst du auf Jahrzehnte den Markt eines Künstlers komplett blockieren.
Klar, das sieht man jetzt auch zum Beispiel bei Polke.
Polke, ne, bei Penck, also die Zahl der Fälle ist da Legion.
Und wenn du das oder auch, weil man sieht, finde ich, glaube ich, einfach auch bei Gerhard Richter, dadurch, dass der das von Anfang an so gut geordnet hat, hat das Auswirkungen auf den Markt.
Unbedingt.
Ja, also je wie an allen Märkten, je mehr Klarheit, Strukturiertheit, Sicherheit und Belastbarkeit da ist, desto besser können Märkte funktionieren. Und je mehr Chaos, desto weniger Investitionsbereitschaft. Aber ich habe jetzt verstanden, ihr vertretet Künstler, Händler, Sammler und auch Museen.
Genau. Also wir sind tatsächlich nicht auf ein Marktsegment spezialisiert. Wir haben das, ich habe ja gesagt, 2004 haben wir angefangen erstmal und haben gesagt, der gesamte Kunstmarkt, dann war das alles irgendwie so ein bisschen Gemischtwarenladen. Inzwischen haben wir das strukturiert in zwei Dezernate. Das eine ist Nachlassgestaltung und Vermögensstrukturierung. Das ist das Dezernat, das Berthold betreut mit seinen Kollegen. Und ich bin dann eher so für diese Vertragsverhandlungen und auch streitigen Sachen, urheberrechtliche Fragen, das ist das andere. Wir nennen das Ganze strategische Rechtsberatung für Kunst und Vermögen. Und damit haben wir beide Bereiche eigentlich abgegrenzt voneinander. Und das funktioniert sehr gut.
Okay, und ihr begleitet dann die Leute aber auch durch Mietverträge, Scheidungen?
Also da kommen wir wieder zu der Frage, was ist eigentlich vom Kunstrecht umfasst? Ganz am Anfang haben wir auch mal so ein VW Käferkauf bei eBay von einer Künstlerin betreut, der irgendwie schiefgelaufen war und haben das ein bisschen weiter definiert. Aber je weiter wir kommen in unserer eigenen Unternehmensgeschichte, desto klarer ist es, dass wir uns eigentlich auf die Fragestellungen konzentrieren, von denen wir wirklich sagen, die sind regelmäßig anzutreffen und deswegen können wir da zwar keine, wir haben keine standardisierten Lösungen, aber wir haben einfach einen Erfahrungsschatz, auf den man dann relativ gut und stabil und verlässlich aufbauen kann und darauf konzentrieren wir uns. Deswegen arbeiten wir mit einem Netz von Kolleginnen zusammen und Kollegen, die zum Beispiel auf Arbeitsrecht spezialisiert sind, die auf Strafrecht spezialisiert sind. Ich hatte einmal auch einen relativ prominenten strafrechtlichen Fall um den Hitlergruß von Jonathan Mese bei der Documenta. Da bin ich in das Strafverfahren mit einer Kollegin reingegangen, die als Strafverteidigerin dabei war und ich habe eben die kunstrechtlichen Fragestellungen betreut und eben auch Scheidungsrecht würden wir nicht alleine machen. Da spielen viele Aspekte mit rein, die wir covern können, aber da gibt's auch andere Aspekte, wo es dann gescheit ist, dass man sich eine Kollegin oder einen Kollegen dazu holt, der das einfach von der Seite aus betrachtet.
So klar, weil dein Kind natürlich unbedingt Familienrechtsexperte nicht, wie es mit der Bewertung.
Ja,
so und ist es.
Das Verfahrensrecht ist ein anderes im Familienrecht beispielsweise. Es gibt Fragen, mit denen wir uns nicht beschäftigen, die dann wichtig werden. Und da ist es sinnvoll, mit Spezialisten zusammenzuarbeiten.
Das ist wie mit den Steuerberatern, die du gerade angesprochen hast. Es ist einfach so, also wir hatten natürlich immer wieder erwogen, auch einen Steuerberater mit in die 2 aufzunehmen. Und am Ende haben wir uns aber dagegen entschieden, weil wir gemerkt haben, das hatte Berthold ja ganz am Anfang auch schon gesagt, in aller Regel haben unsere Mandanten Steuerberater, mit denen sie zum Teil schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Und die sind nicht daran interessiert, diesen Steuerberater auszuwechseln. Was die möchten, ist, dass sie Spezialwissen dazu bekommen, um dann mit dem Steuerberater zusammen Lösungen zu entwickeln. Und das können wir sehr gut. Wir arbeiten gern mit externen Kollegen zusammen, die dann ihr Wissen dann dazu beitragen können und wir können unseres dazu fügen und dann gibt es eine gute, runde Lösung.
Und agiert ihr auch, weil so ein neues Phänomen, was wir jetzt im Kunstmarkt ja feststellen, sind so Agenturen, also quasi, dass Künstler sich die Hilfe suchen von Experten oder Professionellen, wo es ganz stark um die Strukturierung von Anbahnungen geht, aber eben auch eher im Hintergrund agierende Agenten, die dann irgendwie, je nachdem, um was für eine Aufgabe es geht, gucken, kann man den Nachlass irgendwo unterbringen oder händlerisch tätig zu sein. Macht ihr sowas dann aus dem Mandatsverhältnis auch?
Also wir sind selber bisher nicht als Agenten tätig. Ich finde es spannend, dass das, weil ich habe das jahrelang erwartet, dass das entstehen wird. Denn das ist ja tatsächlich auch eine Sache, die relativ nahe liegt mit dem sich verändernden Bild der Galerie, dass man genau die Frage stellt, was brauche ich eigentlich als Künstler und gibt es vielleicht für das, was ich brauche, ein anderes Geschäftsmodell als die Galerie? Und da ist die Agentur naheliegend, weil es das ja in anderen Bereichen schon jahrzehntelang gibt. Also das machen ja zum Beispiel Opernsängerinnen oder Dirigenten machen das seit Jahrzehnten, Musiker, da ist das gang und gäbe, dass man einfach durch eine Agentur Filmschaffende vertreten wird und dann die Verträge ausgehandelt werden, Geschäftsbeziehungen angebahnt werden, aber eben nichts darüber hinaus. Also das finde ich naheliegend, dass das entsteht und ich glaube, das trägt zu der Vielfalt des Ökosystems Kunstmarkt bei, dass solche Modelle auf dem Vormarsch sind und ich würde es auch überhaupt nicht ausschließen, dass wir als Kanzlei sowas mal eines Tages auch anbieten, weil wir ja bestimmte Aspekte, die ein Agent typischerweise betreut, auch sehr gut abbilden könnten, aber derzeit machen wir das noch nicht.
Ich habe aber richtig verstanden, dass ihr schon dann Leute da nicht zu drängt, aber denen dringend ratet, das irgendwie in Vertragsform festzuhalten. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, wobei es geht uns gar nicht so sehr um die Form. Also wozu wir Künstler beispielsweise drängen, wenn sie zu uns kommen und ein Verhältnis mit einer Galerie eingehen wollen, ist, dass sie klar regeln, wer was tun soll und was die Erwartungen sind. Da ist die Schriftlichkeit ist eigentlich eher eine Hilfe für beide Seiten, damit eben nicht Unklarheiten und Fehlvorstellungen entstehen. Es geht uns nicht so sehr darum, dass wir sagen, wir müssen euch da unbedingt unser Vertragsmodell überstülpen, sondern es geht darum, dass wir sie dabei begleiten wollen, klare Erwartungen zu formulieren und auch die von der Gegenseite abzuholen, damit eben eine Vertragsbeziehung auf einer guten Grundlage steht.
Was ist denn der Sinn von Verträgen? Aus meiner Sicht ist der Sinn von Verträgen, dass man Streit vermeidet. Das ist der Sinn von Verträgen. Und deswegen ist es wichtiger noch als irgendein formaler, in juristischer Sprache gehaltener Vertrag, dass man sehr viel miteinander spricht. Und das vor dem Beginn einer Beziehung, damit man möglichst über viele Dinge keine Missverständnisse hat. Weil in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel ist es ja nicht so, dass die eine Seite der Gauner ist und die andere Seite ist der Engel, sondern in der Regel ist es so, dass zwei Seiten sich über lange Zeit kolossal missverstehen, dann bricht das Missverständnis irgendwann zutage und dann ist jede Seite in ihren Erwartungen enttäuscht und diese Enttäuschung führt dazu, dass man sagt, das müssen wir jetzt auf jeden Fall gerichtlich klären. Und dann sind die Chancen, wenn du keinen schriftlichen Vertrag hast, sehr gering. Aber das andere ist, wenn du einen schriftlichen Vertrag gehabt hättest, dann wäre es vielleicht zu dieser Enttäuschung einfach gar nicht gekommen. Und das ist dieser Präventionsgedanke, den ich einfach für unglaublich sinnvoll halte und sehr nachvollziehbar, dass es total gescheit ist, wenn man langfristig miteinander leben möchte, wenn man langfristig miteinander arbeiten möchte, wenn man langfristig miteinander Geschäfte machen möchte, dass man zumindest am Anfang sich die Mühe macht, sich auch wirklich und sei es mit einem systematischen Fragenkatalog oder einer von der KI gestrickten Fragen-Bataillon hinsetzt und sagt, hier, diese Fragen gehen wir mal zusammen durch. Und wir können das ja auch einfach in einem Protokoll gemeinsam in unserer Sprache festhalten und dann gemeinsam unterschreiben. Zack.
Klar, weil, wie du sagst, bevor es zum Vertrag kommt, ist erstmal wichtig, was die gemeinsamen Ziele sind, weil die können ja vollkommen unterschiedlich sein.
So ist es.
Der eine sagt, ich will, dass du meine Kunst verkaufst und für meinen Lebensunterhalt sorgst und der andere sagt, ich will irgendwie intellektuelle Heimat und Kontextualisierung oder strategische Beratung. Also es kann ja vollkommen vielfältig sein.
Und das ist total legitim, aber man sollte halt wissen, dass man auf derselben Karte ist, wenn man da lossegelt.
So, aber den umgekehrten Fall haben wir aber auch, dass Menschen mit umfangreichen schriftlichen Verträgen zu uns kommen, aber gar nicht so genau wissen, was da eigentlich drin steht, weil sie sich nämlich nicht damit beschäftigt haben. Also ich habe gerade einen Künstlernachlassfall, Gott sei Dank leben alle Beteiligten noch, mit dem seltenen Fall, dass es da einen Erbvertrag gibt, was eine spannende und oft sinnvolle Regelung für einen Künstlernachlass schon zu Lebzeiten sein kann. Das heißt, da haben sich der Künstler, die Ehefrau und ich glaube 4 Kinder alle zusammengesetzt und einen notariellen Vertrag gemacht, in dem geregelt ist, unter Einschluss einer Künstlerstiftung, was passieren soll, wenn der Künstler nicht mehr lebt. Das Problem war nur, die hatten keine marktgerechte, keine fachlich informierte Beratung. Und deshalb haben die da Regelungen reingeschrieben, die überhaupt nicht passen. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, ist denen erstmal zu erklären, was sie da eigentlich vereinbart haben, was eigentlich der Notar seinerzeit hätte machen sollen. Und dann mit ihnen zu erarbeiten, wie sie es jetzt Gott sei Dank mit dem 93-jährigen Künstler gerade noch ändern können. Und das ist für mich nur noch einmal ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht darum geht, dass man irgendwas schriftlich niederlegt, was dann juristisch klingt, sondern dass man sich überlegt, was man will, selbst wenn die Interessen gleichgerichtet sind, zu Beginn sich genau überlegt, was wollen wir eigentlich vereinbaren und das dann sinnvoll niederlegt.
Also noch schlechter als kein Vertrag ist der berühmte Vertrag aus der Schublade, der einem eine vermeintliche Sicherheit gibt, dass man ja jetzt alles geregelt hätte, aber es ist halt nicht durchgesprochen. Das Wichtigere noch als der Vertrag ist eine möglichst störungsfreie Kommunikation und das, was man da miteinander kommuniziert, und zwar nochmal nicht in juristischer Sprache, sondern in der Sprache, die man gegenseitig, soweit das geht, auch versteht, dass man das dann irgendwie niederlegt und sagt, jetzt haben wir das auch miteinander geklärt. Aber das Kommunizieren, das kann man nicht durch einen Vertrag ersetzen.
Und erlebt ihr das oft, dass dann die Selbsteinschätzung nicht übereinstimmt mit der Realität?
Selbsteinschätzung, was die rechtliche Situation anbetrifft oder
eher, was die Marktposition? Die Marktposition angeht, weil ich erlebe das oft, wir bekommen eben wahnsinnig viele Nachlässe angeboten, auch zum Teil von nicht so ganz unetablierten Positionen.
Okay.
Also jetzt nicht super etabliert, aber schon, wo es irgendwie Auktionsergebnisse gibt und wo es relevante Ausstellungsbeteiligungen gab, wo dann oft die Einschätzung mit der Gegenwart nicht so ganz übereinstimmt. Weil die Generationen, das muss man sich ja nur Biedermeier oder was auch immer angucken, ne? Das ist ja Wahnsinn, wie schnell sich das verändert und es kommen immer neue Positionen auf den Markt. Und das kann sich auch alles wieder verändern, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch. Und das Verrückte ist ja, dass sich das Verwahren und Pflegen und Bewegen von Kunst in den Kosten auch gigantisch verändert hat. Ja, also was Lagerung, Konservierung, Transport, Dokumentation passt oft nicht so zusammen. Und da frage ich mich, ob das ein häufiges Thema ist, weil natürlich diese Rechtsberatung kostet ja auch entsprechend Geld.
Das ist so. Deswegen würden wir auch solche Fälle, sagen wir mal so, also wenn das Kapital da ist, um das entsprechend zu strukturieren, dann ist das schon mal ein gehöriger Schritt in die richtige Richtung. Ja, es gibt viele Fälle, in denen ist ja nicht mal mehr ausreichend Kapital da, um über eine Strukturierung nachzudenken. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Rechtsberatungskosten, sondern wir stellen ja eine Zukunftsprognose bei solchen Modellen. Und die Zukunftsprognose muss ja irgendwie entweder Einnahmen oder eben ein bestimmtes Vermögen beinhalten, damit man davon auch eine Strukturierung vornehmen kann und diese Strukturierung dann auch für eine absehbare Zukunft einfach laufen kann. Und das damit scheiden sich dann schon viele Fälle. Was die Marktprognose angeht, da sind wir jetzt nicht unbedingt diejenigen, die da am mutigsten voranschreiten, denn wir sind ja nicht Galeristen oder Kunsthändler, sondern wir sind die juristischen Berater. Wenn etwas vollkommen auseinanderklafft, würden wir das natürlich trotzdem ansprechen. Wir können schon beurteilen, ob es ein hinreichendes Narrativ gibt auf der Grundlage von Auktionsergebnissen, dass es erwartbar erscheinen lässt. Mehr als erwartbar kann man ja nicht sagen, weil eine Garantie wird es niemals geben, dass dieses künstlerische Oeuvre noch eine gewisse Zeit auch hat, in der es in Erscheinung treten kann. Aber da können wir letztlich nicht die Einschätzung der Erben oder des Künstlers ausschalten. Ja, das ist deren Aufgabe. Was wir allerdings nicht machen, und das unterscheidet uns, glaube ich, von Stiftungslösungen innerhalb dieses Stiftungsbooms vor 20 Jahren, wo ja der Steuerberater wirklich jede Stiftung durchgewunken hat, die mit 50.000 Kapital ausgestattet war, ohne sich zu fragen, hat das eigentlich einen Sinn, dass wir schon sehr stark wiederum Kommunikation Wert legen auf Gespräche mit den Mandanten, in denen wir diese Dinge mit ihm klären. Ja, hat das eine ausreichende Aussicht, dass es funktionieren kann? Ist es ausreichend vom Kapital her ausgestattet? Gibt es irgendwie personell eine Prognose, wer sich darum kümmern kann? Ist die Familie mit dem Boot? Wie ist denn die Marktsituation? Gibt es da vielleicht, was sehr, sehr wichtig und eine sehr gute Vorausdeutung ist, schon eine bestehende Partnerschaft mit einem Kunstmarkt, mit einem Kunsthändler oder einer Galerie, die bereit sind, dieses Œuvre dann auch dauerhaft zu vertreten? Das sind alles Vorgespräche, die wir führen, bevor wir dann zu einer Strukturierung eines solchen Nachlasses kommen, weil wir einfach auch keine Lust haben, Dinge zu regeln, von denen wir selber einfach voraussehen können, die werden niemals funktionieren. Das wäre für uns unbefriedigend.
Und tatsächlich ist die Frage des persönlichen Engagements derjenigen, die dann zu uns kommen, neben dem Kapital eine ganz wichtige, weil das erleben wir schon häufiger, dass es irgendwie so ein diffuses Interesse gibt, zu sagen, ich würde da gerne was im Andenken an meinen verstorbenen Vater oder wie auch immer tun, oder ich habe da einen Nachlass irgendwie erworben. Das gibt es tatsächlich auch immer mal wieder. Dann sind oft rechte Fragen noch offen in verschiedenen Konstellationen. Aber so, was wir dann durchaus vermitteln, ist, dass, wenn eben kein Kapital da ist, das durch Engagement mindestens ersetzt werden muss. Und dann kann man auch mal eine Lösung bauen, bei der man sich halt bewusst sein muss, die kann funktionieren, muss aber nicht. Und insofern gibt es vielleicht auch diese Diskrepanz. Aber wir versuchen zumindest, die in den ersten Gesprächen, die wir dann führen, zu mindern und auf eine realistische Grundlage zu setzen.
Das ist ja auch eine spannende Frage, die ja wieder auf das zurückgeht, was du eben angedeutet hast. Man kann ja ganz unterschiedliche Erwartungen haben, warum man das eigentlich macht. Mir fällt gerade bei dem Beispiel, das Berthold erwähnt hat, ein Mensch, der da an uns herangetreten ist, der hatte einfach Freude an diesem künstlerischen Nachlass und der suchte eine Beschäftigung in seinem Leben. Und der hatte noch eine Lebensprognose von 20 Jahren und hat sich einfach so da reingefuchst, dass er sagte, für mich ist das eine tolle Sache. Das ist für mich schöner, als wenn ich am Aktienmarkt spiele, weil da kann ich mich mit dem Œuvre auseinandersetzen. Ich will da einfach mal losgehen. Das finde ich völlig legitim.
Klar.
Das finde ich ist eine total nachvollziehbare, legitime Situation, in der wir gerne natürlich bei der Strukturierung helfen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie fliegen wird im Sinne von, der wird eines Tages in den größten Museen der Welt zu sehen sein, eher gering. Aber da hat ein Mensch oder haben zwei Menschen, weil der verstorbene Künstler mit seinem Œuvre und der Mensch, der sich jetzt darum kümmert, irgendwie wieder eine symbiotische Beziehung und das führt dann wieder dazu, dass die Kultur ein Stück weitergebracht wird. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Situation.
Und nochmal kurz zurück vorhin zu dem Beispiel, das du gebracht hast, da mit Jonathan Mese und dieser strafrechtlichen Frage. Ja. Da hast du dann aber eine Strafrechtlerin dazugeholt, wo das dann kombiniert wurde, Strafrecht und Einordnung mit Anselm Kiefer und vergangenen.
So ist es, genau so war es.
Ja. Weil das ist dir natürlich nicht geläufig.
Nee, das war ihr nicht geläufig und das war eine wunderbare Arbeitsbeziehung. Das hat echt Spaß gemacht. Das waren drei Verhandlungstermine in Kassel. Wir sind da jeweils mit Jonathan und seinem Team hingefahren. Und was ich beeindrucksvoll finde, und das kann man, also ich finde Strafverteidigung ist ein super spannendes Feld, weil das ist wirklich eines der Felder, in denen du so ein bisschen diesen Thrill einer Gerichtsverhandlung mit Präsenz und sehr schnellen Entscheidungen hast, was du ja im Zivilrecht eigentlich selten hast.
Eigentlich ziemlich einfach, ne? Strafrecht, oder?
Strafrecht ist vor allen Dingen so ein bisschen, also man muss die Methoden und die Instrumente kennen, aber dann ist es auch sehr viel Hau drauf. Und das musst du aber einfach so ein bisschen im Blut haben, beziehungsweise durch Erfahrung auch gelernt haben. Wir haben ja drei, glaube ich, Befangenheitsanträge gestellt innerhalb dieser drei Verhandlungen oder vielleicht auch vier, ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil du musst halt auf die Situation sehr, sehr schnell, sehr spontan reagieren. Und da brauchte ich die Heide Sandkuhl, die Strafverteidigerin an meiner Seite. Und das war toll, ihre Erfahrung zu sehen. Das sind dann meistens auch sehr robuste Persönlichkeiten, die Strafverteidigung machen. Und ich habe, wie du es richtig gesagt hast, die kunsthistorische Einordnung übernommen und das Gericht auch so ein bisschen dahin geführt, weil es war ganz klar, deswegen hatten wir drei Verhandlungstage. Das Gericht wollte anfangs der Staatsanwaltschaft folgen und verurteilen. Und wir haben, und das war wirklich ein schöner Erfolg, wir haben in der ersten Instanz in drei Verhandlungen sie dazu gebracht, die Richterin zu verstehen, wie das kunsthistorisch einzuordnen ist und uns zu folgen und dann letztlich freizusprechen.
Und die Staatsanwaltschaft ist noch nicht in Revision gegangen?
Die ist nicht in Revision gegangen. Das fand ich natürlich sagen wir mal, prozessual schade, weil ich hätte gerne eine höherinstanzliche Entscheidung herbeigeführt, weil ich war in der Sache sicher, dass wir, egal, also je höher das gegangen wäre, desto klarer wäre, dass...
Aber ich glaube, Jonathan war froh, dass es erledigt war.
Ja, natürlich, obwohl auf der anderen Seite hat er den Prozess auch genossen. Ich glaube, das war eine Belastung, das ist ja...
Er meinte mal zu mir, es wäre ganz schön stressig gewesen.
Es war stressig, ja. und gleichzeitig hat er das bravourös gemacht und das, ja, war für ihn eine weitere Bühne, auf der er ja auch dann tatsächlich einige Manifeste verlesen hat, und er hat das schon künstlerisch dann ganz gut eingeordnet.
Okay, verstehe. Das heißt, da wird immer sozusagen dann jeweils hier in so einer Stiftung-Konstruktion dann entweder der Steuerberater, der da ist oder den es schon gibt, oder ein neuer Passner dazugeholt, und so ist quasi das holistische Programm abgebildet.
Also bei den Stiftungen ist es tatsächlich so, dass viele Steuerberater die Mandanten in einkommenssteuerrechtlichen, gesellschaftssteuerrechtlichen Fragen beraten haben, eher aussteigen, weil die sagen, also gibt es ganz viele Steuerberater, die sagen, mit Gemeinnützigkeitsrecht, also wenn es eine gemeinnützige Stiftung ist, gibt ja auch andere, aber damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Da ist tatsächlich nicht selten der Fall, dass wir dann aus unserem Netzwerk welche zusätzlich empfehlen, von denen wir auch wissen, die können auch mit anderen zusammenarbeiten. Das ist ja auch nicht jedem gegeben.
Ja.
Genau, und dann bilden wir ein Team. Und je nachdem aber, wie interessiert die sind, übernehmen wir dann auch den speziell Kunststeuer- oder gemeinnützigkeitsrechtlichen Teil.
Und das Ganze bezieht sich aber nur auf Deutschland, richtig? Oder seid ihr auch im deutschsprachigen?
Wir haben durchaus schon Strukturen auch mit Schweizer, Liechtensteiner, österreichischen Hintergründen mit einbezogen.
Ja, und wir haben doch recht viele grenzüberschreitende Fälle, bei denen wir auch mit ausländischen Kollegen zusammenarbeiten. Mhm. Also Beispiel nochmal, Gemeinnützigkeitsrecht, also Spendenrecht zum Beispiel, ist eigentlich europarechtlich harmonisiert, wie das heißt. Das heißt, man kann eigentlich nach der Idee des Europarechts eine Spende genauso in Frankreich leisten wie in Deutschland, egal wo man sein Einkommen bezieht. Aber da hatten wir einen spannenden Fall, da wollte ein französisches Unternehmen in eine deutsche Stiftung spenden, die aber nicht Stiftung im Rechtssinne war, sondern eine gemeinnützige GmbH, so war das genau, die hatten nur gedacht, das sei eine Stiftung, und da hat der französische Staat plötzlich gesagt, nee, das erkennen wir steuerlich nicht an, weil das französische Steuerrecht gemeinnützig nur Vereine und echte, in Anführungszeichen, Stiftungen kennt. So, und das war so ein Fall, bei dem haben wir hier unsere deutsche Rechtsexpertise geliefert und mit französischen Kollegen zusammengearbeitet. Das haben wir immer wieder.
Und hat dann erfolgreich funktioniert? Man musste es nur vermitteln, sozusagen.
Das hat so mittelerfolgreich funktioniert, weil der französische Staat so funktioniert, wie er funktioniert. Der hätte dann eine Äquivalenzbescheinigung ausstellen müssen. Und es ging so lange, dass darüber dann die Festsetzungsfristen hinweggegangen sind. Das heißt, das französische Unternehmen hat die Steuererklärung dann so abgegeben, wie wir das empfohlen hatten, und es lief auch durch. Das Verfahren wurde aber nie abgeschlossen. Also insofern.
Das ist ja sowieso so verrückt, ne? Wir hatten das ja damals mit dieser Künstlersteuer, die ja dann wieder eingestellt wurde. Ich weiß nicht, 2008 oder 2009 oder wann war das? Dass man immer pauschal versteuern musste für ausländische Künstler, wo die dann auch, glaube ich, relativ schnell gemerkt haben, das macht keinen Sinn. Galt aber dann natürlich, und dann hat man 5 Jahre später, obwohl das Gesetz schon gar nicht mehr galt, immer noch Diskussionen darüber, wie damit umzugehen ist. Und das ist ja irgendwie auch interessant. Jetzt gab es, glaube ich, was das Urheberrecht angeht, es ist ja im ständigen Prozess, ne? Jetzt gab es doch dieses von dem Götz Vaillant, die Paris-Bar-Entscheidung, wo noch nicht klar ist, ob jetzt quasi zukünftig Assistenten, also dass man jetzt im Innenverhältnis regeln muss, dass die urheberrechtlich nicht involviert sind, oder?
Ja, wobei die Frage ist, ob du das vertraglich überhaupt regeln kannst. Das ist eine spannende Entscheidung. Also letztlich entscheidet sich ja, wer Urheber ist, durch die einfache Tatsache, wer das Werk geschaffen hat.
Ganz kurz vielleicht zur Einordnung, da sind jetzt die ganzen Hörerinnen und Hörer nicht so drin. Der Martin Kippenberger hat ein Gemälde malen lassen von der Paris-Bar. Und der Götz Vaillant, der Plakatmaler ist, sagt jetzt, er ist Miturheber. Und dann ging es im Streit darum, wie präzise die Anweisung von Kippenberger war und ab wann sozusagen Urheberschaft entsteht. Und ich habe das Urteil jetzt nicht gelesen, aber das Gericht hat gesagt, beide sind gleichermaßen Urheber, richtig?
Das ist das Fazit dieser Entscheidung, wobei man sagen muss, wenn man das Urteil liest und so ein bisschen reinschaut, dann stellt sich sogar die Frage, ob überhaupt der Martin Kippenberger noch Urheber war. Ja, also das Interessante ist ja, dass das quasi eine Entscheidung ist, mit der das Gericht sagt, sie sind Miturheber, obwohl die nach meiner Kenntnis die Beteiligung von Martin Kippenberger sich darin beschränkte, dass er sagt, mal mir mal diese Situation. Also das war sehr, sehr wenig, was er an detaillierter Beschreibung gegeben hat, die dann letztlich den Maler dazu gebracht hat, genau dieses Bild zu malen. Und da ist natürlich echt ein Graubereich. Ja, also man kann versuchen, den Vertrag nicht miteinander zu besprechen. Wir kennen das in zahlreichen Fällen, dass sich Künstler Assistenten bedienen. Und also Imdorf war natürlich auch ein krasses Beispiel, weil er war ja nachher gar nicht mehr in der Lage, selber tatsächlich zu malen, weil er so krank war. Und trotzdem hat da nie ein Streit jetzt stattgefunden, weil das offensichtlich, ich kenne das nicht vom Inneren, aber weil da wohl offensichtlich so viel Klarheit darin bestand, dass der Imdorf der Meister war und die Assistenten haben das umgesetzt. Bei Martin Kippenberger ist es so ein bisschen anders, weil ich glaube, die Nonchalance von Martin Kippenberger bestand ja darin, dass er einfach gesagt hat, lieber Maler, male mir. Und er hat das ja geradezu provoziert, dass er wenig daran teilhaben wollte. Also er hat ja damit den Kunstmarkt auch ein bisschen hochgenommen. Ja, und das war ja bewusst impliziert in diesem Schöpfungsprozess. Und das macht die Sache ganz besonders interessant, dass da eigentlich die urheberrechtlichen Grenzen bewusst überschritten wurden, als künstlerische Aktion. Und die Frage stellt sich, ob dann durch dieses bewusste Überschreiten der künstlerischen, der urheberrechtlich gesetzten Grenzen, wer ist hier Schöpfer, wer ist Instrument, ob dadurch quasi dann das juristische Ergebnis wieder kunstmarktbezogen umgekehrt werden kann. Und deswegen hat diese Entscheidung durchaus Grundsatzcharakter. Ich weiß nicht, ob die Kollegin, die den Nachlass betreut, oder die Stiftung betreut, ob die da jetzt versucht hat, eine Zulassung der Entscheidung zum Bundesgerichtshof, also eine Nichtzulassungsbeschwerde zu machen, da bin ich nicht informiert. Glaube aber, dass das insgesamt auch ein Beispiel dafür ist, dass es durchaus ratsam sein kann, manche Sachen vielleicht gar nicht ins Gerichtsverfahren kommen zu lassen, sondern sich außergerichtlich zu verständigen.
Gut, manchmal kann man sich's nicht aussuchen, ne?
Ja, doch, man kann ja immer verhandeln.
Klar, aber wenn jemand unbedingt es drauf anlegt.
Ich weiß nicht, ob das die Intention war. Ich kenne beide Parteien nicht von innen, aber ich kann mir vorstellen, also ich kann mir beides vorstellen, dass der Maler, also der tatsächliche Plakatmaler, der das Bild wirklich mit seinen Händen physisch geschaffen hat, physisch gemalt hat, dass der vielleicht eine Art von Anerkennung möchte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er vielleicht einfach eine Art von Beteiligung haben möchte. Ja. Wenn er eine Beteiligung haben möchte, dann ist es in jedem Fall sinnvoller, das außergerichtlich zu verhandeln.
No, und das war dann, wenn es um eine Beteiligung gegangen wäre, war es kein Erfolg, weil es ist nur eine namentliche
Das ist das Brutale an diesem Fall. Wenn er jetzt sogar so weit Erfolg hätte, dass er Alleinurheber wäre, wofür meines Erachtens viele spricht, dann würde er gleichzeitig die Marktposition dieses Bildes unwiederbringlich zerstören.
Also das ist aber auch so interessant, weil das ist so unterschiedlich. Ne? In Amerika kann man sein Urheberrecht veräußern, richtig?
Ja.
Oder beziehungsweise es auch entziehen. Hat ja damals Richard Prince dann Ivanka Trump gesagt, das Bild ist nicht von mir, um sozusagen sich zu distanzieren. Und das ist natürlich, macht es dann auch nicht leichter, oder? Dass dieser Urheberrechtsbegriff in Amerika oder ich glaube auch in angelsächsischen Ländern vielleicht, in England auch.
Es heißt ja auch anders, es heißt Copyright. Und damit ist ja ein ganz anderer, also das ist ein anderer rechtsetymologischer Ansatz, weil wir haben eher die Idee eines droit d'auteur, wie die Franzosen das nennen, also eines von dem Schöpfer stammenden Rechtes, das ganz eng mit dem Schöpfer verbunden ist. Das ist diese durchaus romantische Vorstellung des genialischen, kreativen Menschen, der so eng mit seinem Werk verbunden ist, dass es da ein Urheberpersönlichkeitsrecht gibt und das ist unveräußerlich.
Und bei den Angelsachsen ist es das Kopierrecht.
Kopierrecht. Da geht es einfach um Vervielfältigung, da geht es um den wirtschaftlichen Aspekt, wie natürlich insgesamt in sehr vielen Bereichen. Deswegen sind die angelsächsischen Länder einfach merkantil häufig viel erfolgreicher als wir Kontinentaleuropäer, weil wir halt einfach irgendwie unterschiedliche Ansätze haben. Der Markt ist dort ein ganz starker Faktor. Mhm.
Und gleichzeitig geht das im deutschen Recht natürlich schon auch, dass man die Nutzungsrechte, also das, was der merkantile Anteil ist, überträgt. Nur bei den Urheberpersönlichkeitsrechten, darum heißen die auch so, da geht es eben nicht. Und da bleibt gewissermaßen immer, genau, da bleibt immer ein Teil zurück und über den muss man sich dann auch Gedanken machen, auch wenn man Rechte, Wahrnehmungsverträge oder sonst was.
fließen. Interessant.
Vielleicht nochmal kurz zurück zu diesen internationalen Fragen. Also was wir doch durchaus viel haben, und das passt ja jetzt zu deiner Frage nach den Urheberrechten, sind natürlich Vertragsverhandlungen bei Transaktionen, die international sind. Also das kann sowohl in den asiatischen Bereich gehen, als auch in den angloamerikanischen Bereich. Sei es, dass aus Sammlungen Bilder verkauft werden, oder sei es, dass wir eben auch Künstlerstudios dabei begleiten, größere Produktionen, die ja dann auch haftungsrechtliche Fragen haben, wenn sie an öffentlichen Orten stattfinden, dass wir das begleiten und dann mit einem Netzwerk von Kollegen auch zusammenarbeiten dort vor Ort, um das sauber vertraglich aufzustellen. Das sind übrigens Sachen, nochmal ganz zurück zu der Frage, was ist vertraglich geregelt? Bei internationalen Großprojekten, größeren Projekten, die neu aufgestellt werden, da wird es eigentlich zur Regel, dass man das auch vertraglich dann sauber schriftlich vereinbart.
Ein weites Feld. Also ich glaube, das ist vielen Leuten auch gar nicht klar, wie viel wir jetzt hier bei uns in der Galerie zum Beispiel mit so Themen zu tun haben, wie Geldwäsche, Künstler Sozialkasse, Gelangenheitsbescheinigung, Handel innerhalb der EU, außerhalb der EU, Zoll. Je nachdem, in einen Ländern gibt es Einfuhrzölle, in den anderen wieder nicht. Es ist eben wahnsinnig kompliziert und bürokratisch und nimmt wahnsinnig viel Platz ein und ist vielen Leuten, glaube ich, überhaupt nicht klar, wie komplex das alles ist, aber auch zum Beispiel dann, weiß ich nicht, ein Auftritt in der Galerie, eigentlich muss man die Bildrechte regeln, ja, die im Hintergrund sind und so weiter und so fort. Aber vielleicht zum Abschluss etwas frei die Frage, aber jetzt macht ihr das ja schon eine Weile, wenn ihr jetzt zurückguckt und nach vorne schaut, wie, Berthold, fangen wir vielleicht bei dir an, wie glaubst du, wird sich der Kunstmarkt, vielleicht auch vor allem der deutsche Kunstmarkt in dieser, der ist, finde ich, ja sehr progressiv in seinen Inhalten, aber doch sehr konservativ in seinen Strukturen, weil es immer noch verrückt ist, dass es so wenig Schriftform gibt, dass die Rolle der Galerie, des Sammlers, des Künstlers, Institutionen haben sich sehr verändert in den letzten Jahren, also es gibt ja eine starke Abweichung zwischen dem, was in den Museen gezeigt wird oder Biennalen und dem, was von Sammlerinnen und Sammlern gekauft wird, sage ich mal. Wenn du da jetzt nach vorne schaust, was für Veränderungen werden wir sehen?
Also wie es dann hinterher aussehen wird, da bin ich tatsächlich selber auch im Wesentlichen gespannt. Was, glaube ich, tatsächlich die nächsten Jahre prägen wird, ist der Generationswechsel. Und zwar sowohl bei den etablierten Kunstpositionen als auch bei den Galerien. Und ich wage mal die Prophezeiung, dass der Generationswechsel, der bei vielen Galerien, die in der deutschen Nachkriegszeit entstanden sind, und wo jetzt die Senior-Generation abgibt oder schon abgeben hat, dass der den Markt stark verändern wird. Ich kann noch nicht so genau aus meiner Perspektive sagen, wohin. Ob tatsächlich dann am Ende, würde ich mal prognostizieren, mehr Agenturmodelle übrig bleiben und weniger Galerien. Galerien vielleicht tatsächlich mehr größere internationale und ein paar wenige Namen. Und ich glaube auch, weil es ein Bedürfnis dafür gibt, wird auch immer wieder Newcomer-Galerien geben, auch mit jungen Positionen. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung. Inwieweit die Direktvermarktung in Anführungszeichen von Künstlern sich tatsächlich durchsetzt, da bin ich eher skeptisch, weil die doch irgendwie einen Apparat voraussetzt, den viele Künstler vielleicht nicht selber aufbauen wollen. Und bei den Sammlern, da glaube ich, wird es eine Änderung geben. Es gibt diesen Typ Sammler, der Künstler über Jahre hinweg begleitet aus einer persönlichen Verbindung. Den sehe ich bei der jüngeren Generation weniger. Da wird eher aus anderen Aspekten Lifestyle, Community gesammelt. Da ändert sich ja auch die Lebensrealität, das häufigere Umziehen beispielsweise. Das führt dazu, dass man nicht mehr unbedingt sich sein Haus ausstattet mit Kunst. Wohin das genau führen wird, kann ich noch nicht sagen, aber ich glaube, da wird uns einiges an Veränderungen bevorstehen. Bei den Institutionen, da sehe ich, glaube ich, die schwersten Tanker, das wird am längsten dauern. Was man jetzt schon wahrnehmen kann, ist, dass die Werke nur noch mit Mühe aufnehmen, weil die Lager voll sind. Und das kann, fürchte ich, dazu führen, dass Positionen, die in der Gesellschaft relevant sind, in Museen vielleicht tatsächlich nur noch wenig vorkommen und dass sich da eher andere Formate etablieren. Da bin ich sehr gespannt, ja.
Ja, also ich kann mich in vielen Dingen, Bertolt, anschließen. Ich glaube, ein Aspekt, der noch nicht so angesprochen wurde, den ich durchaus auch international sehe, ist die zunehmende Betrachtung von Kunst als Asset Class. Das ist etwas, was noch eine eigene Entwicklung freisetzt. Das führt aber zu einer Verstärkung dessen, was Berthold gerade beschrieben hat, nämlich, dass der typische Sammler immer weiter zurücktritt. Den wird es sicher auch geben, der Sammler, der als Koryphäe eines bestimmten oder als Kenner einer Connoisseur eines bestimmten Oeuvre oder einer bestimmten Kunstrichtung sich nur damit beschäftigt, das ist eher etwas, was es nicht mehr so häufig geben wird. Mittelgroße Galerien werden sehr stark unter Druck geraten. Ich glaube, dass die Newcomer-Galerien eine Chance haben, weil sie Emerging Artists besser betreuen können als die richtig Großen, dass die Großen im Rahmen einer Konzentrationsbewegung, die dann wieder mit dieser Betrachtung von Kunst als Investment und als Asset Class einfach sehr gut harmoniert, dass die davon profitieren, dass es diesen internationalen Trend gibt und dass aber die mittelgroßen Galerien es schwer haben werden, sich in diesem Gesamtkontext zu etablieren. Das Zweite, was ich mit großer Spannung betrachte, das gilt aber jetzt schon wieder mal über den Tellerrand der nächsten Jahre hinaus, das ist eher eine Frage von in 10 oder 20 Jahren, auch das ist bei Berthold angeklungen. Ich finde es ganz faszinierend, bei unseren Kindern zu beobachten, wie wenig denen eigentlich die physische Tatsache etwas bedeutet gegenüber der digitalen Tatsache. Mein Sohn hat große Freude daran, etwas Digitales zu besitzen. Und das nehme ich auch bei asiatischen Sammlern wahr zum Teil, dass sie gar nicht mehr unbedingt die physische Präsenz eines Kunstwerkes brauchen, um sich daran zu erfreuen. Und das hat natürlich Implikationen auf den klassischen Kunstmarkt, die letztlich zu der Frage führen, ob überhaupt noch in breitem Umfang mit physischer Kunst gehandelt werden wird. Kann ich nicht beantworten. Für mich ist das total fremd. Aber ich sehe einfach bei den jüngeren Menschen doch eine Tendenz dahin, dass sie sich genauso an irgendwie einer virtuellen Mütze oder einem virtuellen Paar Turnschuhe erfreuen können, als würden sie das selber besitzen. Als physisches Gut.
Und glaubst du, dass der Kunsthandel oder die Galerie so eine ähnliche Entwicklung machen werden, wie wir das in der Musikbranche oder in dem Verlagswesen gesehen haben in den letzten Jahren?
Welche Aspekte davon meinst du?
Naja, das Streaming. Zum Beispiel, also ja. So wie, nee, der Streaming weniger, sondern eher eben, dass wir, wie wir es besprochen haben, bei Universal oder bei Verlagen, dass es weniger an der Gründungspersönlichkeit oder sozusagen, das ist ja so ein Phänomen, die Galerien heißen ja meistens mit Vor- und Nachnamen wie die Personen und nicht wie so
wie...
Wie
ist das bei dir? Du heißt
Königgalerie? Nee, seitdem die Lena dabei ist und wir nach St. Agnes gezogen ist, habe ich das Johann fallen gelassen. Mhm. Ne? Aber ich meine, Axel Springer ist natürlich auch mit Vorname, Konrad Fischer ist ein seltenes Beispiel, aber selbst Leo Castelli, die Galerie gab es danach, nach seinem Ableben noch. Aber es war natürlich auch nochmal eine andere Zeit. Aber glaubst du, es wird mehr in so eine, wie soll man sagen, Firmisierung gehen? Oder meinst du, es bleibt in dieser alten Dynamik?
Also es kommt wirklich auf das Marktsegment an. Ich glaube, bei den großen Tankern werden wir das schon sehr bald erleben, weil Gagosian ist, glaube ich, auch schon Anfang 80 oder zumindest Ende 70. Und da sind ja Modelle immer wieder auch in der Presse, wie da eine Nachfolge geschaffen werden soll. Und letztlich wird man den Namen, schätze ich, als Marke beibehalten, Gagosian, weil einfach sehr etabliert ist und weil er eine sehr starke Trademark ist. Aber die Struktur wird eine andere sein. Das heißt, da glaube ich, wird es eine Entpersonalisierung geben und nachher wird der Name nur noch eine Marke sein. Bei den jungen Galerien, glaube ich, wird es Moden geben, aber insgesamt wird es immer wieder, weil du, glaube ich, als Galerist, wenn du wirklich mit ideellem Eifer in die Sache rangehst, sehr eng damit verbunden bist und dich sehr eng damit identifizierst, wird es die Tendenz, dass man erstmal den eigenen Namen benutzt, um sich auch am Markt bekannt zu machen. Das wird es bei jungen Galerien immer wieder geben. Ja, insgesamt glaube ich, also im höchsten, also im Spitzensegment von der wirtschaftlichen Betrachtung her, gibt es auf jeden Fall mehr Corporate. Da bin ich ganz sicher. Ja, weil sich das ja auch immer stärker zusammenschließt mit dem Luxussegment schlechthin. Also es ist ja kein Zufall, dass die Auktionshäuser beide großen Auktionshäuser jeweils in Konzerne integriert sind, die insgesamt auf Luxusgüter spezialisiert sind. Und so ähnlich wird das bei diesen Spitzengalerien auch sein.
Ja, weil auch der Kapitalbedarf steigt, um mitspielen zu können. Ja. Wenn du Spitzenwerke, also wirtschaftlich betrachtet, handeln möchtest, auf den Messen präsent sein möchtest, an den Orten präsent sein möchtest, hast du natürlich einen ganz anderen Umsatz. Das lässt sich über eine Corporate-Struktur im Zweifel leichter umsetzen als über ein Einzelpersonenunternehmen.
Ja, das wird spannend, wie sich das jetzt entwickeln wird, ne? Super, ich danke euch sehr. Ich glaube, wir konnten ein bisschen Einblick geben, dass ihr euch in diesem Feld sehr gut auskennt und eure Tätigkeitsfelder darstellen. Und ja, hoffe auf eine Fortsetzung, dann vielleicht in geraumer Zeit, um zurückzugucken oder zu sehen, wie sich die Predictions realisiert haben.
Danke dir, Jörn.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne 5 Sterne da, wie man so sagt. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann gerne in den Kommentaren, worüber wir reden sollen, wen wir mal einladen sollen. Freue ich mich über Feedback in den Kommentaren oder auch an info@koeniggalerie.com.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.